Ja, so am Ende des Jahres ist es ja oft üblich, dass man so zurückblickt, wie das Jahr gewesen ist. Jetzt ist der letzte Sonntag im Jahr 2019. Ich weiß nicht, wie dein Jahr gewesen ist. Es gibt vielleicht Sachen, über die du sehr dankbar bist, Dinge, über die du traurig bist. Ja, für mich war ein Höhepunkt, das ist jetzt 4 Wochen her, Jerusalem zu besuchen. Das ist echt schön, man geht da so durch diese Stadt und denkt darüber nach, dass der Herr Jesus da auch lang gegangen ist. Und das hat dann irgendeiner erfahren in Eilat, dem Badeort, dass ich in Jerusalem war. Und der sagte dann, ja, die Moslems gehen nach Mekka und wenn man aus Europa ist, ist es ja auch wichtig, mal nach Jerusalem zu gehen. Er hat sich nicht getraut, weil er hatte da so gehört, dass es so Kampfhandlungen gibt im Gazastreifen und dachte, das ist in Jerusalem auch gefährlich. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das Gute bei Gott ist, dass der überall ist und nicht nur in Jerusalem. Das konnte er nicht so ganz richtig einordnen, aber da sieht man mal, was dann so für Vorstellungen da sind. Also es ist so schön, dass man Gott überall begegnen kann. Und bei uns in der Gemeinde haben wir ja, das habt ihr schon oft gehört, so 20 Monate gehen wir durch die ganze Bibel. Also jeden Tag werden 2 Kapitel gelesen und die Predigten richten sich auch danach. Und endlich sind wir im Neuen Testament angelangt. Wenn man aber das Alte Testament dann noch so vor Augen hat, und da war wirklich Jerusalem das Zentrum, wo man Gott begegnen konnte. Und der Herr Jesus, der dann sagt, es kommt die Zeit und Stunde dann im Johannes 4, da muss man nicht an einem speziellen Ort Gott anbeten, sondern es kommt darauf an, das in Geist und Wahrheit zu tun. Es kommt also nicht auf den Ort an, sondern auf das Herz. Und wir haben uns also ganz viel auch im Alten Testament mit der Stadt Jerusalem beschäftigt. Und ich möchte heute auch auf diese Stadt eingehen, in den Predigttext. Der liegt tief im Alten Testament, dieser Predigttext. Und was da besonders ist, ist, dass wir ja sehen, diese Stadt Jerusalem, die Gott sich erwählt, ja, und die sich Gott ganz speziell aussucht, das ist eine Stadt, die viel, viel Leid erlebt. Viel Leid. Letzten Sonntag habe ich gerade gepredigt über Sacharja, da waren wir noch mitten im Buch Sacharja und da ist ja diese Aussage, wovon dann dieses Adventslied dann auch herkommt, Tochter Zion, das meint hier Jerusalem, Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir, ja, das wird ausgesagt mitten in einer traurigen Zeit Israels, ja, bei dem Propheten Sacharja. Und vorausblickend sieht er, wie dann Jesus kommt und nach Jerusalem einzieht. Und da ist die Freude riesig, ja, der König kommt. Und man hat ganz andere Vorstellungen von dem, was Jesus dann wirklich tun wird. Er wird nicht die Römer rausschmeißen, keine politische Befreiung bringen, sondern er ist ein Friedenskönig, aber er bietet jetzt erstmal Frieden an mit Gott, wirklich ganz inneren Frieden. Also, das ist Jerusalem, erlebt viele positive Zeiten. Ja, der Tempel wird gebaut, der Tempel wird wieder aufgebaut, aber Jerusalem wird auch zerstört und erkennt, und das ist das Schlimmste, was es gibt, erkennt seinen Retter nicht. Ja, wenn man den Retter nicht erkennt, ist das Schlimmste, was es gibt. Und ich möchte mal, bevor ich dann auf den Text heute komme, auf Psalm 137, Vers 1 zu sprechen kommen. Das drückt diese Verbindung, die die Israeliten mit Jerusalem hatten, sehr schön aus. Und da heißt es, stehe ich irgendwie im Weg? Muss ich mehr nach? Geht das so, ja? Okay. Gut. An den Wassern zu Babeln saßen wir und weinten. Psalm 137, Vers 1. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Ja? Und das ist so. Das haben wir ja öfter in der Bibel, so Klagelieder. Ja, vor Gott darf man klagen. Und das ist so ein Klagelied, wo sich Israel in Gefangenschaft befand, mitten in Babylon. Und sie haben sich zurückerinnert an Zion, an diese besondere Stadt und haben einfach geweint, weil sie waren in einem fremden Land. Und dann gibt es eine Zusage Gottes, Vers 5, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Das ist eine Zusage Gottes, gibt er dieser Stadt Jerusalem. Ja? Weil Gott hat versprochen, sich um diese Stadt zu kümmern. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Und so ist das eine Zusage auch Gottes. Aber das sagen natürlich auch die Israeliten in diesem Psalm. Ja? Wir wollen Jerusalem nicht vergessen, auch nicht in Gefangenschaft. So, und so ähnlich ist es auch dieses Weinen, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Ja, alles freut sich, wo Jesus in Jerusalem einzieht und sie rufen ihm zu und rufen Hosanna in der Höhe. Und Jesus weint über diese Stadt. Also das haben wir öfter, dass über diese Stadt geweint wird, weil eigentlich sollten da die Menschen eine besondere Beziehung mit Gott haben. Und sie haben das immer wieder vergessen. Ich lese aus Lukas 19, die Verse 41 und 42. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt, also Jesus, und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Und der Predigttext, um den es heute geht, da weint auch jemand über Jerusalem und denkt zurück an gute Zeiten, die Israel hatte, und erbittet diese guten Zeiten von Gott wieder zurück. Und das ist ja das, was man auch im neuen Jahr oder hinblickend auf das neue Jahr tun kann, sich zurückerinnern an das Gute, was Gott getan hat. Und ihn, Gott, zu erinnern, dass er wieder Gutes auch im neuen Jahr tut. Und ich möchte mit euch anschauen, der Predigttext heute steht in Nehemia Kapitel 1. Nehemia Kapitel 1. Das ganze Kapitel. Und bei mir steht als Überschrift in der Luther-Übersetzung Nehemias Trauer um Jerusalem und sein Gebet. Und ich glaube, das ist ein Abschnitt, der hat ganz viel in sich drin und wir können da ganz viel lernen, auch für das neue Jahr. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Ja, es geht wieder um Jerusalem und hier speziell um die Mauern Jerusalems. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Wir müssen uns vorstellen, damals, wir haben ja einige aus dem Iran da, da gab es ja das persische Weltreich. Und ihr seht hier auf der Karte die Stadt Susa. Das war da, wo der Nehemia gelebt hat. Das war damals eine wochenlange Reise, wenn man sich auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem. War ja auch nicht immer so bequem, diese Reise. Also damals halt ohne Flugzeug, Auto und so. Der war einfach im Ausland in Susa im persischen Weltreich. So, und das Schöne war ja für Israel, nachdem die in Gefangenschaft gewesen sind, hat der persische König Kyros erlaubt, ihr dürft wieder zurück ins Land, ihr dürft wieder euren Tempel aufbauen. Ja, und im persischen Weltreich gab es viel Freiheit für die Religion und für die Völker. Die persische Politik war so ein bisschen, je mehr wir den Völkern Gutes tun, desto weniger Aufstände gibt es. Das war Strategie. Man wollte das Weltreich auch irgendwie zusammenhalten. Und so war dieser Nehemia da an einflussreicher Stelle bei dem König in Persien. 1300 Kilometer sind das, ne? So Jerusalem-Susa. Ich bin jetzt 800 Kilometer mit dem Zug nach Deutschland gefahren. Das ist also dann noch ein bisschen weiter hoch. Ich denke, von dem Nehemia können wir in dem Abschnitt einiges lernen. Und das sind auch Dinge, wo ich denke, die sind auch für das neue Jahr. Also wer noch gute Vorsätze sucht, vier wären dabei. Da habe ich vier Punkte. Der erste Punkt ist, einmal, mach die Augen auf. Ja, wenn ich euch so anschaue, die meisten haben die Augen auf. Das ist schön. Aber es geht da eigentlich um ein Bild, die Augen aufzumachen. Das zweite ist, stell Gott in den Mittelpunkt. Das dritte ist, erkenne Gottes Treue und deine Schuld. Und das vierte, bitte Gott um Hilfe. Mach die Augen auf. Ich finde das so schön, bei dem Nehemia zu lesen, wie Gott ihm etwas auf das Herz legt. Der war ja weit weg vom Geschehen. Ja, 1300 Kilometer, das ist eigentlich genügend Abstand, vor allen Dingen zu damaliger Zeit, wo man noch nicht so dicht mit den Verkehrsmitteln war. Und der hatte eine ganz tolle Stellung beim König. Die man, wenn man sich jetzt nicht irgendwas ausgefressen hat oder der König schlechte Laune hatte, die auch relativ sicher war. Man kam immer in die Nähe des Königs, ja. Man musste natürlich kosten, ist das Essen vergiftet, ja oder nein. Aber eigentlich eine gute Stellung hatte er da. Viele Juden zogen es übrigens auch vor, im Babylon und in Persien zu bleiben in diesem Bereich und nicht wieder zurückzugehen in das alte Jerusalem, das wieder aufzubauen. Und dann hört er diesen Bericht, wie schlimm es in Jerusalem ist, und der hakt das nicht einfach so ab. Und sagt, ja, sei getröstet, es wird nicht so schlimm sein. Der nimmt sich das wirklich zu Herzen. Jetzt ist es so, wir können uns nicht alles zu Herzen nehmen, was da an uns herangetragen wird, sonst würden wir ja kaputt gehen. Ja, wenn du alles, was du in den Nachrichten siehst, dir voll zu Herzen nimmst oder was du hörst oder wo Leute einfach ihren Kummer bringen, wenn du das alles mitnimmst, gehst du kaputt. Aber es gibt manchmal Sachen, wo dir bewusst wird und wo du dich fragen kannst, möchte Gott mich vielleicht an dieser Stelle jetzt gerade gebrauchen? Hat Gott mich jetzt vielleicht gerade in der Situation an eine besondere Stelle hingestellt, wo ich bin? Und jetzt bin ich mit einem Problem konfrontiert, mit irgendeiner Sache, möchte das Gott jetzt gebrauchen? Und das ist die Frage, die sich Nehemia stellt. Er war ja in einer einflussreichen Position und er fragt sich jetzt, Herr, möchtest du mich an dieser Stelle gebrauchen? Das sehen wir dann auch weiter, wenn wir den ganzen Bericht von Nehemia auch weiterlesen. Er geht dann nicht einfach zur Tagesordnung über, sondern er sagt, ich lasse das jetzt an mich heran, ich möchte dafür beten, das soll mir persönlich ein Anliegen sein. Ja, nicht alles, was auf einen zukommt, soll man so nehmen, aber es gibt ja dieses Kinderlied, ne? Mach die Augen auf, du kannst Helfer sein. Kennt ihr das, ja? Und das ist dieses, nicht einfach so durch die Weltgeschichte laufen und sagen, alles, was an mich herangetragen wird, hat mit mir nichts zu tun, sondern ich möchte offen sein, Herr, wo möchtest du mich gebrauchen, wo möchtest du mich einsetzen? So, und wie reagiert er dann? Also erstmal ist er natürlich zerbrochen, er weint, er lässt das an sich herandringen. Und das haben wir ja auch bei Jesus gesehen. Ja, wo Jesus Jerusalem sieht, das lässt ihm nicht kalt. Ja, Jesus war noch viel weiter weg als der Nehemia. Nicht nur im schönen Schloss in Schusch, in Susa, sondern Jesus war im Himmel. Und Jesus hat es nicht kalt gelassen im Himmel, sondern das haben wir zu Weihnachten gehört, der war bereit, in den Schmutz dieser Welt zu kommen, ganz hilflos, als Kind, als Baby, Weihnachten. Und dann bis zum Tod, und dann ist er vor Jerusalem und eigentlich sein Sterben steht bevor, und er denkt an diese Stadt und fragt, warum habt ihr nicht erkannt, was dem Frieden dient? Also bei Jesus sehen wir das natürlich am allergrößten, wie er da handelt. Und der Nehemia, der kommt jetzt nicht nur einfach mit seinen Anliegen und mit dem Weinen, sondern er stellt in dem Gebet als erstes Gott in den Mittelpunkt. Ja? Das lesen wir in Vers 4 dann. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang. Und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach dann Vers 5, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Wisst ihr, der war da mitten in Persien, der Tempel war inzwischen wieder aufgebaut, war aber 1300 Kilometer weiter weg. Und er sagt einfach, du bist der Gott des Himmels. Also nicht nur der Gott Jerusalems, so überall, wo der Himmel ist, also weltweit, du bist überall der Gott, auch mitten da in Persien. Ja, das war ja damals oft die Vorstellung so, dass man gesagt hat, okay, wenn ein Volk erfolgreich ist, also weit ausgebreitet ist, dann sind die Götter gut. Wenn es nur eine kleine Region sind, dann sind die Götter schlecht. Ja, und nach diesen Maßstäben hätte man eigentlich sagen müssen, okay, der Gott Israels, der muss ganz schlecht sein, weil es geht seiner Stadt geht es schlecht und es ist auch nicht ein sehr erfolgreiches Volk, dieses Volk Israel. Genauso zu Weihnachten hätte man sagen können, okay, wo sitzt denn der Mächtige? Wer bestimmt denn die Weltgeschichte? Ist doch der Kaiser in Rom, der lässt die Volkszählung durchführen, der bestimmt, wo es lang geht, ja, und Jesus ein hilfloses Baby. Und Gott zeigt sich gerade auch in diesem Kleinen. Und Nehemia erkennt das an und sagt, du bist doch Gott des Himmels, du bist doch nicht nur Gott in Israel, du bist überall der lebendige Gott. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, Bestseller-Schreiber, also der ist regelmäßig auf der Bestsellerliste, auch in Österreich, Yuval Noah Harari, vielleicht hat den jemand schon gelesen, das ist ein Geschichtsprofessor in Jerusalem. Ja, und ist eigentlich selber Israeli und sagt, er versteht nicht, warum die Israelis so arrogant sein können, zu sagen, sie haben den einzig wahren Gott, weil die Welt besteht ja schon seit Milliarden von Jahren, Menschen schon seit Millionen von Jahren und das ist doch nur ein ganz kleiner Punkt in der ganzen Weltgeschichte. Also von der israelischen Geschichte und wie Gott da gehandelt hat, hält er recht wenig und er nimmt dann auch viele Sachen, bespricht die Zukunft, wie schlimm alles wird und er hat dann einen Tipp, was man machen kann, um die Zukunft so bewältigen, wie er das macht. Ihm helfen Atemübungen und so zur Ruhe zu kommen. Also er bespricht, und das ist hochinteressant, wie er die Weltgeschichte vom Anfang, er hat dann auch andere Bücher geschrieben, wie er das alles bespricht und so weiter und sagt, letztlich ist nichts wirklich real und hat Zukunft und so weiter und auch Israel ist Gott ganz klein, keine Bedeutung, aber was du machen kannst, mach Atemübungen und dann geht's dir besser. Ja. Man muss das jetzt nicht lesen, aber wenn man wissen will, welche Antworten andere Leute haben, kann man da mal reinschauen. So, also auch diese Vorstellung, ja, Israel nur ganz winzig klein in der Weltgeschichte, keine Bedeutung. Und Nehemia macht sich bewusst, wir haben den Gott des Himmels, der über allem steht, der die Weltgeschichte in der Hand hat, ja. Das Besondere ist ja bei, wo Jesus geboren wird, ist es ja, dass der Kaiser eigentlich, der lässt diese Volkszählung machen, hat keine Ahnung von Jesus und durch ihn erfüllt Gott die Vorhersage, dass er in Bethlehem geboren wird. Ja, und genauso sehen wir das in den Propheten, obwohl viele Könige keine Ahnung haben, der Nebukadnezar nicht, anfangs der Kyros sicher auch nicht, und trotzdem handelt Gott durch diese Könige mitten in der Weltgeschichte. So, wie spricht der Gott an? Also Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Also da kommt auch richtig rüber dieser Respekt, den er vor Gott hat. Ein Gott, dem man nicht einfach so locker, flockig begegnet, sondern ein großer Gott, der die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hat. Also das ist dieser zweite Punkt, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass er geehrt wird. Und das dritte ist, erkenne Schuld und Gottes Treue. Ja? Also durch Jesus wissen wir, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals glaubte. Aber durch ihn weiß ich auch, ich bin geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist das Erstaunliche bei Gott. Ja? Sowohl die eigene Schuld zu erkennen, als auch diese große Liebe und Treue Gottes, unverdient. Ja? Und das macht der Nehemia in dem Gebet gleich deutlich. Ja? Dass er sagt, auch in Vers 6, ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Ja, er bezieht sich damit ein, wir sind schuldig geworden. Also er blickt zurück auf die Geschichte Israels auch vorher und sagt, wir sind schuldig geworden. Warum geht es Israel so schlecht? Ja, weil wir schuldig sind. Er schiebt das jetzt nicht so ab, die Schuld, und sagt, ich habe ja gar nichts zu tun, mir geht es gut, ich bin da irgendwo am Königshof, sondern er nimmt sich mit rein. Und sagt, wir sind schuldig geworden vor diesem großen Gott. Und so kann man ja auch rückblicken auf das Leben, auf das Jahr. Herr, ich bin schuldig geworden und du bist trotzdem treu. Und genau das ist das, was der Nehemia dann weiter anspricht. Also Vers 6 und Vers 7. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Und dann in Vers 11 die Bitte, ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Ja, und da kommt dieses rüber, von Herzen Gott zu fürchten. Ja, Herz meint im Alten Testament nicht einfach nur Gefühle. Ja, wenn wir das Wort Herz hören, denken wir oft an Gefühle. Die sind im Alten Testament immer mit drin. Ja, da wird nicht ohne, also denken ohne Gefühle ist sowieso schwierig. Das ist automatisch mit drin, aber es ist auch das Nachdenken mit drin, das Wollen, meine Ziele, alles das, was mir wichtig ist, ist im Herzen. Ja, und hier sagt der Nehemia, wir wollen von Herzen deinen Namen fürchten. Nicht nur so oberflächlich mit Gott irgendwie verbunden sein, Tradition, ein bisschen Geschichte, mal ein bisschen eine Mauer aufbauen, sondern wir wollen von Herzen mit Gott verbunden sein. Ja, da ist also was im Inneren passiert und dieses Innere wird besonders deutlich durch ein Wort, was hier ständig vorkommt. Ein Wort wiederholt sich 8-mal, habe ich das hier gefunden, in dem Gebet. Ist euch aufgefallen, welches Wort das ist? Also ich meine jetzt nicht und. Knecht. Ja, vielleicht steht in anderen Übersetzungen Diener oder Sklave. Ja, also er redet immer von sich selbst als Knecht Gottes oder auch von Israel als Gottes Knechte. Und das ist auffällig, ja, im letzten Vers, den ich vorgelesen habe, heißt es, ich war des Königs Mundschenk, er war eigentlich Knecht von jemand anders. Und hier lesen wir, na, eigentlich meine Hauptsolidarität oder meine Hauptloyalität, mein Hauptkönig ist nicht dieser persische König. Ja, dem diene ich und ich will auch alles da richtig machen und mich da unterordnen, aber mein Hauptkönig ist Gott selbst und ich bin sein Knecht. Er hat zu bestimmen. Ja, das ist auch etwas, was immer wieder in der Bibel vorkommt. Ne? Ich hatte gelesen in einem Buch, dass wir im Alten Testament 250 Mal das Wort Sklave oder Knecht haben in Beziehung mit Gott. Ja, sonst kommt das Wort häufiger vor, aber in Beziehung mit Gott 250 Mal. Und im Neuen Testament 40 Mal. Ja? Und wir hatten das ja vorhin in der Gebetsgemeinschaft, jemand betete, danke, dass wir wissen können, dass du es gut mit uns meinst. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer gebetet hat. Aber das ist ja das Schöne, wir haben einen Herrn, der wirklich in unser Leben hinein das Sagen hat, haben soll und dessen Knechte wir aber auch sind, wo wir wissen, der meint es wirklich gut. Ja, es ist schwierig, noch schwieriger, wenn man dann einen Arbeitgeber hat oder Leute, die in das Leben so reinreden, wo man aber weiß, naja, die denken nur an ihr Geld oder die wollen nur ihren Willen durchsetzen. Und hier sehen wir aber, Nehemia erinnert sich, Gott, du bist wirklich mein Herr, du hast das Sagen im Leben. Und der Herr Jesus kommt zu Weihnachten und er sagt in Markus Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also der Nehemia sagt zwar, wir sind dein Knecht Gott, aber niemand hat das besser gemacht als Jesus. Und der das Recht hätte, der wirklich das Recht hätte, sich bedienen zu lassen, der kommt als Diener und als Knecht in diese Welt, als Kind und dann stirbt er am Kreuz. Und auf diese Treue Gottes beruft sich eben in dem Gebet der Nehemia immer wieder. Du bist treu. Der sagt nicht, Herr, wir sind so gut und deshalb greif jetzt mal ein, sondern du bist treu. Und ja, Vers 5, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, natürlich die mit ihm verbunden sind. Ja. Ein treuer Gott. Dann Vers 9, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprenget wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Ja? Und da sagt, drückt Gott praktisch aus, egal wie weit du weg bist, egal wie weit ihr weg bist, ich kann euch da wieder zurückholen. Ja? Wo man menschlich sagen würde, ja gut, erledigt, ausgeschlossen, jetzt sind die alle verstreut, sagt Gott, ich werde euch von dort sammeln und werde euch zurückbringen. Der vierte Punkt ist, bitte Gott um Hilfe. Also Gott wird erstmal erinnert daran, wie groß er ist, wie gut er ist, dass er treu ist, was er alles machen kann. Es gibt eine Schuldbekenntnis in diesem Gebet und dann, eigentlich eher so am Rande, kommt er dann mit seiner Bitte. Ja, wenn man den Text nicht kennt, wie er weitergeht, muss man erstmal raten, was bittet er denn jetzt genau. Das ist dann in dem letzten Vers. Und lass deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Ja, weil in seinen Gedanken ist, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Und ich möchte, das Problem möchte ich mit dem König bereden. Ja, nicht mit dem Hauptkönig, mit dem Unterkönig. Ganz kurz drückt er das hier aus, jedenfalls so hier aufgeschrieben. Lass es heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Er wird hier gar nicht König genannt, sondern einfach nur Mann. Ja. Also, und das ist so schön, wie erstmal Gott selbst in den Mittelpunkt gestellt wird und seine Taten und seine Größe. Und dass man dann aber auch mit dieser Bitte zu Gott kommen kann. Was ich schön finde dann, wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, Nehemia macht sich einfach auch Gedanken, wie kann er in der Situation, in der er gerade steht, wie kann er da helfen? Welche Möglichkeiten kommen denn in Frage? Er setzt sich jetzt nicht hin und betet und macht dann gar nichts, sondern er fragt sich, Herr, wo kannst du jetzt mich aktiv, dass ich irgendwo aktiv sein kann, wo kannst du mich da gebrauchen? Und er sagte, das Naheliegende ist ja, wenn ich mit dem König Kontakt habe, der hat ja eigentlich auf weltlicher Ebene scheint es, als ob der alle Macht hat. Und das war gar nicht so einfach mit diesem König. Wisst ihr, derselbe König, der wird ja dann auch genannt im Buch Esra. Und da kommt eine ganz andere Antwort von dem König. Wenn ihr mal schaut in Esra 4, Vers 21, ich glaube, ich habe das nicht auf Folie, Esra 4, Vers 21, da sagt derselbe König, so gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde. Also früher hatte dieser König, bei dem Nehemia gerade ist, hatte entschieden, Jerusalem soll nicht mehr wieder aufgebaut werden. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn der früher so entschieden hat, dann wird er jetzt auch wieder Nein sagen. Keine Chance, hätte man gleich aufgeben können. Ja, aber der Nehemia macht sich bewusst, er hat ja mit dem Oberkönig zu tun. Und der Unterkönig, der steht da drunter. Und das ist das Schöne, dass Nehemia das dann auch wirklich erlebt, dass der König ganz anders als in Esra eine Offenheit hat und ihm wirklich gestattet, nach Jerusalem zu gehen und die Mauer dort aufzubauen. Ja, 2020 steht bevor. Wer also noch ein paar Dinge braucht, die er sich vornehmen möchte, ist das eine gute Möglichkeit, diese vier Punkte. Einmal eben, mach die Augen auf. Wo möchte Gott dich gebrauchen? Ja, du kannst nicht alles annehmen, aber doch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das Zweite, stell Gott in den Mittelpunkt. Es geht immer zuerst um Gott. Ja, das Wichtigste, was ein Mensch tun kann, ist Gott zu ehren. Und das Dritte ist, erkenne Schuld und Gottes Treue. Wie der Nehemia das gemacht hat. Eigene Schuld und gleichzeitig so überwältigt ist von der Treue Gottes. Gott gibt mich trotzdem nicht auf. Und das Vierte, bitte Gott um Hilfe. Sag es ihm auch. Vielleicht auch so, wie der Nehemia das ausdrückt. Und lass es heute gelingen. Amen.